Deutschlandfunk, kontrovers.
Das dritte Entlastungspaket, das wir jetzt geschnürt haben, ist von seinem Umfang größer als die ersten beiden zusammen. Es hat eine große Dimension, die wir dort bewegt haben. Es geht um 65 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Es geht um 95 Milliarden Euro, wenn man die beiden ersten Entlastungspakete mit einbezieht. Das ist sehr viel, was wir bewegen. Es ist notwendig und es soll dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese Situation mit uns gemeinsam durchgehen können.
Das war Olaf Scholz gestern Vormittag und damit herzlich willkommen hier bei Kontrovers an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Olaf Scholz hat da gestern am Sonntag gemeinsam mit den Koalitionsspitzen der Ampel das sogenannte dritte Entlastungspaket vorgestellt. 65 Milliarden Euro sind da eingeplant. Das ist eine Menge Geld und es ist eine Menge dabei für Rentner, für Studenten, für Stromverbraucher, für Menschen mit niedrigem Einkommen. Und wir könnten diese Liste noch weiter fortsetzen. Es gibt allerdings auch noch einige Fragezeichen, auch was etwa die Beteiligung der EU angeht. Es ist alles in allem ein weiteres Paket, das die Deutschen durch die aktuelle Krisensituation, vor allem durch einen Krisenwinter bringen soll. Aber ist das alles wirklich zielführend? Fließt das Geld an die richtigen Gruppen und werden die richtigen zur Kasse gebeten? Die Ampel und ihre Entlastungspläne, reicht das? Das ist unser Thema heute Morgen hier bei Kontrovers. Und ich begrüße ganz herzlich diese Gäste. Dorothea Sems ist mit dabei. Sie ist Chefökonomin der Welt und Welt am Sonntag. Schönen guten Morgen nach Berlin.
Schönen guten Morgen, Herr Armbrüster.
Professor Rudolf Hickel begrüße ich ebenfalls herzlich, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bremen, zugeschaltet von dort. Schönen guten Morgen, Herr Hickel. Herr Hickel, hören Sie mich? Da ist möglicherweise die Leitung gerade noch einmal zusammengebrochen, aber gerade eben habe ich noch mit ihm gesprochen. Wir versuchen, sie wieder aufzubauen. Und guten Morgen auch an Stefan Detjen. Er leitet unser Hauptstadtstudio in Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Dieses dritte sogenannte Entlastungspaket ist an diesem Montagmorgen natürlich ein Riesengesprächsthema. Deshalb wie jeden Montagmorgen das Angebot an alle, die uns zuhören, mitzudiskutieren. Schreiben Sie uns zum Beispiel eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp auf die 0173 5690 322. Und nochmal, das ist die 0173 5690 322, unsere WhatsApp-Nummer. Oder rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und viele haben das heute Morgen schon gemacht. Hören wir uns mal eben an.
Nein, das reicht ganz eindeutig nicht. Weder für das Kindergeld noch für das Bürgergeld, das sogenannte. Das war schon lange angekündigt. Jetzt wird das Ganze plötzlich zu einer Inflationszulage erklärt. Das ist in meiner Ansicht nach schon so eine Art Betrug.
Das wäre günstig gewesen. Die hätten jetzt staatlich festgelegt, gedeckelt die Preise für Öl, Gas und Strom.
Was die Ampel hier tut, ist ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Sie sollte endlich zugeben, dass der Krieg der Sanktionen mit Russland unwiederbringlich zu einem Wohlstandsverlust bei uns führt.
Wozu müssen Studenten, die zu der Hauptgruppe der Fridays for Future gehören, entlastet werden? Leute, die genau solche Zustände, wie wir sie jetzt haben, wollen.
Nein, das reicht nicht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Mensch, ob jung oder alt, gleichwertig behandelt wird.
Es wird wahrscheinlich nicht reichen, um angekündigte Proteste von ganz dolle rechts bis links zu verhindern. Allerdings wird es vielleicht reichen, um einen Teil der Mitte für diese Politik zu gewinnen und zu behalten und damit nicht auf die Straße zu schicken.
Mit was für Attributen die Koalition im Vorfeld ihr neues Entlastungspaket so vollmundig angepriesen hat, mit wuchtig und zielgenau. Und jetzt wird als Ersatz für das 9-Euro-Ticket ein 49-Euro-Ticket angeboten, unter dem Vorbehalt, dass andere da noch mitfinanzieren. Also da fallen mir nur zwei Sachen ein. Selbstlob stinkt und zweitens, der Berg kreiste ungebohr ein Mäuschen.
Der Berg kreiste und gebar ein Mäuschen. Viel Kritik also da heute Morgen von unseren Hörerinnen und Hörern, die sich seit gestern mit diesem Thema beschäftigen, beziehungsweise dazu natürlich viel in den Nachrichten gehört haben. Dorothea Siems, fangen wir vielleicht mal mit Ihnen an. Was sagen Sie? Geht dieses Paket in die richtige Richtung?
Also das Paket ist ja ein Sammelsurium von vielen Dingen. Der größte Faktor dabei ist eigentlich die Strompreisbremse, also auch vom Volumen. Denn also über 30 Milliarden sollen da wohl umverteilt werden. Aber man hat noch gar keinen, der das finanziert. Es gibt noch kein Konzept. Das heißt, die Energieunternehmen sollen das tun. Aber wir haben einen europäischen Strommarkt also und Energiemarkt. Das ist ungeklärt, ob das so funktioniert. Also hoffnungswert, sage ich mal. Also dann sieht das Paket schon etwas kleiner aus. Und dann ist es so, dass man sagen muss, bei den Maßnahmen, die dann wieder eine Rolle spielen, also ein Zuhörer hat ja schon das 9-Euro-Ticket, die wir jetzt Fortsetzung mit einem wahrscheinlich 59-Euro-Ticket, wenn die Länder mitmachen, oder eben Einmalzahlungen für Rentner und Studenten und Wohngeld, Anpassungen, all das sind sehr groß, also treffen viele große Bevölkerungsteile. Aber wie das dann immer so ist, wenn man viele trifft, ist es pro Kopf dann nicht sehr viel. Und deswegen ist das Klagen groß. Also man wird damit keine Ruhe schaffen. Das ist meine Prognose.
Gut, da gibt es sicher einige Punkte, über die wir heute Morgen hier diskutieren können. Von dem, was Sie da genannt haben, Rudolf Hickel, Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler aus Bremen, ist jetzt mit dabei. Die Telefonleitung haben wir zustande gekriegt. Schönen guten Morgen, Hickel.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Was sagen Sie denn? Kommen die Deutschen mit diesem dritten Entlastungspaket jetzt besser durch den Winter?
Naja, man muss sich genau mal anschauen, auf was das Paket eigentlich zielt. Es sind unmittelbare Maßnahmen, die auch Korrekturen sind von bisherigen Fehlentscheidungen. Beispielsweise die Energiepauschale mit 300 Euro, die jetzt ja ausbezahlt wird, nur an die Arbeitnehmer, an eine bestimmte Steuerzahlergruppe. Das ist jetzt ergänzt worden durch die Senioren und Senioren oder Rentner und Rentner. Hinzu kommen, das ist natürlich aus meiner Sicht von der Universität aus sehr unterstütze, kommen die Studierenden mit 250 Euro. Also hier kann man sagen, hier ist sozusagen die ersten beiden Pakete sind nachjustiert worden. Das ist ganz wichtig. Das zweite ist, dass dann sozusagen Maßnahmen ergriffen worden sind, die sehr konkret auf aktuelle Notlagen, die absehbar sind. Das ist vor allem, sind vor allem die Wohngeldbezieher, dass da gegengesteuert wird mit einmaligen Beträgen. Beim Kindergeld wird ja auch 2 Jahre aufgestockt. Das sind alles Maßnahmen, die im Grunde genommen eine bestimmte Klientel treffen. Aber im Grunde muss ich dann doch Frau Siems zugestehen, dass es teilweise sehr, sehr diffus ist. Und was ich spannend, was ich als Ökonom eigentlich viel spannender finde an dem Papier, was sind sozusagen die Absichtserklärungen? Beispielsweise schon genannt worden, die Gaspreisbremse. Ich bin ein großer Befürworter der Gaspreisbremse, aber die Finanzierung, die steht sowas von den Wolken. Dahinter steht auch noch ein Kompromiss, über den werden wir ja noch reden. Dahinter steht ein verbaler Kompromiss. Scholz sagt, das hat nichts mit Übergewinn zu tun. Der Bürgermeister von Bremen sagt heute, der ja die Übergewinnsteuer eingebracht hat im Bundesrat. Nein, es hat also damit zu tun. Also die Finanzierung ist ungesichert, übrigens auch in der Tat gegenüber der Europäischen Union. Aber ein Defizit, das wird heute Morgen ja vielfach zitiert, dem kann ich nur zustimmen. Die aktuelle, der eigentliche Preistreiberei, der Druck, die Not, die ausgelöst wird, vor allem auch bei kleinen und mittleren Unternehmen, etwa bei energieintensiven Anbietern, Bäckereien im Einzelhandel, nämlich der Gaspreis, da ist praktisch außer der Einführung bzw. der Aufrechterhaltung von 7% Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 7% ist gar nichts passiert. Und da jetzt in diesem heißen Punkt, in dem absoluten heißen Punkt, der im Grunde genommen zum kalten Winter führen kann, da jetzt eine Expertenkommission einzusetzen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich es gestern aus Berlin mitbekommen habe, bin ich fast ein bisschen vom Schemel gehauen. Also nicht mal ein Ansatz, sondern erstmal eine Expertenkommission. Und da ist der dringlichste, neben Strom ist da der dringlichste Bedarf. Und das ist ein schweres Defizit dieses Pakets. Das wird auch, da kann ich jetzt schon eine Prognose bei aller Unsicherheit, das wird ganz bestimmt nochmal korrigiert.
Stefan Detchen, Leiter in unserem Hauptstadtstudio. Was würden Sie sagen, wenn man sich das Ganze politisch einmal ansieht? Wer hat sich da durchgesetzt und wer musste besonders viele Zugeständnisse machen bei diesem dritten Paket?
Ich glaube, dieses Paket ist so, dass da die diese einfache Rechnung, wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer, dass die nicht so klar zu machen ist. Es ist in der Tat ja so, dass es ein Paket ist, in dem Maßnahmen sind, von denen jeder, von denen alle Bürger irgendwelche Wirkungen spüren werden. Ich würde dem, was Frau Siems und was Herr Hickel gesagt hat, insofern zustimmen, dass man natürlich sehen muss, vieles von dem ist noch vollkommen unausgegoren. Es sind Prüfaufträge drin. Wie schwierig es ist, so etwas zu konstruieren, wie diese Abschöpfung von Übergewinn, die da konstruiert wurde, also eine Übergewinnsteuer, die keine Übergewinnsteuer ist, nicht sein durfte, weil die FDP das, verhindert hat, das jetzt auf dem Weg einer faktischen Umlage, einer umgekehrten sozusagen EEG-Umlage, das ist ja das Prinzip, was dahinter sein soll, zu konstruieren. Das wird man erstmal sehen müssen, und wir haben bei der Gasumlage gesehen, wo dann auf einmal in den Details die Tücken sind, wenn man anfängt, so etwas in Verordnungen und in Gesetze umzusetzen. Also da werden wir noch Wochen, noch Monate sehen, wie sich die Regierung dann dabei anstellt, das wirklich alles auszufüllen. Wie gesagt, es sind Prüfaufträge dabei. Trotzdem, das ist ein riesiges Paket. Jeder wird irgendetwas davon spüren. Und dass es keine klaren politischen Gewinner und Verlierer geht, das liegt ja unter anderem daran, dass man ein politisch ganz besonders heißes Thema schlichtweg ausgeklammert hat. Das ist die Frage der Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken. Das ist ein Thema gewesen, das ein solches sprichwörtliches Spaltpotenzial in dieser Koalition hatte, dass man es im Augenblick erstmal auf die lange Bank geschoben hat, beziehungsweise werden jetzt in den nächsten Tagen den Stresstest bekommen, vielleicht sogar in den nächsten Stunden, das muss man mal sehen, der angekündigt worden ist. Und dann wird dieses sehr schwierige Thema für die Koalition, auch für die Breite der Koalition, in der es dann nicht mehr nur um die Spitzen geht, die da gestern im Koalitionsausschuss zusammensaßen, sondern wo dann wirklich die Breite von Koalitionen und Parteimitgliedschaften mitgenommen werden muss, das kommt dann erst nochmal auf den Tisch.
Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle gerne mal einige von den E-Mails mit in die Sendung einspeisen, die wir heute Morgen hier bekommen haben, weil da ist viel Interessantes dabei. Zum Beispiel schreibt uns Alex Knappmeier mit einer sehr kurzen, präzisen Rechnung. 65 Milliarden geteilt durch 80 Millionen Bürger. Das sind gleich 812,50 Euro. Geht so? Oder, fragt er, dann haben wir diese E-Mail hier von Wolfgang Daub. Er meint, die Ampel doktert an Symptomen herum, statt Probleme zu lösen. Insbesondere die Höhe der Steuerlast auf Energie aus Mehrwertsteuer, CO2-Abgaben, Mineralölsteuer und EEG-Umlage, die ja weiterhin bezahlt wird, auch wenn derzeit nicht mehr vom Endverbraucher, sondern vom Steuerzahler, muss dringend und schnell reduziert werden. Und die Gasumlage darf gar nicht eingeführt werden. Des Weiteren muss das Stromangebot durch längere Laufzeiten der AKW vergrößert werden. Das hätte preisdämpfende Wirkung, meint Wolfgang Daub. Jens Voskamp schreibt uns, er sagt, beim sogenannten dritten Entlastungspaket handelt es sich um absolutes Politikversagen. Es ist mehr als unseriös, nämlich nicht abgesichert finanziert. Die massiv betroffenen Bundesländer wurden nicht einmal in die Konsultationen eingebunden. Dorothea Siems, das ist natürlich ein Punkt, der seit gestern immer wieder angemerkt wird. Sie haben es auch selber gesagt, viel von dem, was da beschlossen wurde, braucht sozusagen noch das Okay von der ein oder anderen Instanz. Ganz besonders natürlich die Strompreisbremse. Rudolf Hickel hat gerade auch darauf angespielt.
Auch darauf, da ist dann die EU auch mit im Boot, weil wir müssen immer gucken, wenn wir hier den Strom subventionieren für den Grundbedarf, das ist ja die Idee, und zwar auf Kosten der Anbieter von anderen oder Energieträgern abseits vom Erdgas, was ja im Moment das teuerste ist, dann ist immer die Gefahr, dass das eben auf dem europäischen Markt dann auch versickert. Das heißt, dass das unter Umständen dann eben auch den Stromverbrauch insgesamt nach oben treibt, weil dann der Preis gedrückt wird. Es gibt da große Vorbehalte, aber ich möchte auf einen Punkt ganz kurz auch nochmal eingehen, zu sagen, rund 800 Euro pro Kopf, das ist nicht viel. Das ist meines Erachtens genau der Fehler, den viele Bundesbürger jetzt machen. Zu denken, man kann was verteilen, was irgendwie vom Himmel fällt, um es mal so zu sagen. Das ist nicht so. Die Kosten, die auf uns hier so extrem drückend lasten, sei es der Gas, sei es insgesamt Strom, aber eben auch Lebensmittelkosten, die gesamte Inflation, das ist maßgeblich vom Ausland auf Deutschland gekommen. Das heißt, wir haben hier ganz kleine Gruppen, die im Moment ganz gut damit klarkommen, aber eigentlich sind wir alle ärmer geworden. Diese Mehrkosten, die kann man nicht wegverteilen, die kann man nicht ausmerzen, die sind da und müssen getragen werden. Das heißt, die Vorstellung, jeder könnte auch doppelt und dreimal so viel profitieren, das bezahlen wir alle selber. Das wird auf uns dann als Welle zurückkommen. Das muss man sich nur im Kopf behalten, wenn man diese Forderung sieht, was wir uns alles leisten. Deswegen ist der wichtigste Ansatz immer zu sagen, es muss zielgenau sein. Natürlich müssen wir einen Teil dieser Last umverteilen, weil es manche nicht schultern können. Nur zu glauben, große Teile der Bevölkerung, allein die Rentner sind ein Viertel der Bevölkerung, einfach mal so zu entlasten, wie man vorher die Arbeitnehmer, das ist ein noch größerer Kreis gewesen, einfach mal so entlastet, das zahlen die Leute natürlich dann am Ende irgendwie auf anderem Weg auch wieder selber. Deswegen ist dieser Stromdeckel auch also ein Kernelement, weil da ist die Hoffnung, dass das ein paar Unternehmen tragen. Das ist natürlich eine ganz, ganz populäre Vorstellung, dass das jemand anders uns abnimmt. Nur müssen wir überlegen, gerade der Hinweis auf die, wie das funktionieren soll, nämlich eine umgekehrte EEG-Umlage, also die EEG-Umlage für die Erneuerbaren. Wir erinnern uns, ist ja mal eingeführt worden, um den Ausbau der grünen Energie zu subventionieren. Mhm. Und das hat den Strompreis natürlich auch sehr nach oben gedrückt. Die ist weggefallen im letzten Jahr oder ist beschlossen worden. Und jetzt das umgekehrt zu machen, dann setzt man genau den anderen Anreiz. Die Erneuerbaren, auf die man jetzt die nächsten Jahre dringend angewiesen ist, genauso wie auch, dass die Kohleverstromung wieder stark zunimmt, all das brauchen wir, um das Gas zu ersetzen. Da geben wir jetzt einen Anreiz zu sagen, macht es mal lieber nicht, also für die Unternehmen, weil wir wissen, wenn es sich für euch lohnt, dann schöpfen wir da das ab. Das ist ein ganz gefährlicher Eingriff in einen Markt. Und dass die Gefahr, dass wir unsere Versorgungsengpässe im Winter dadurch dramatisch erhöhen, wächst. Und deswegen ist das also muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, deswegen muss es auch auf EU-Ebene geklärt
Frau
werden.
Frau Siems, da kommen wir sicher gleich noch zu. Ich habe den ersten Anrufer hier in der Leitung. Herr Aritsch meldet sich aus Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen, Herr Aritsch.
Schönen guten Morgen, Aritsch.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Mein Punkt ist, dass ich uns als Mittelständisch, ich bin selbstständiger Maler mit 7 Angestellten und ich sehe uns vernachlässigt in der Frage der Versorgung und der generellen Situation habe ich auch während der ganzen Vergangenheit irgendwie uns immer als übersehen. Also klar steht der deutsche Handwerk in einem sehr guten Licht momentan. Wir haben genug Aufträge. Nichtsdestotrotz bin ich auch irgendwo auch noch Privatperson, der auch keine Unterstützung sieht. Also meine Mitarbeiter haben alle Zuschüsse bekommen in jeglicher Hinsicht. Aber ich als Privatperson, aber auch als Unternehmer, der hier einen kleinen Betrieb hat, sehe mich als übersehen.
Welche Unterstützung hätten Sie sich gewünscht?
Ich hätte mir gewünscht, dass so Einmalzahlungen, die alle meine Mitarbeiter bekommen haben, dass ich die auch bekommen hätte zum Beispiel. Schließlich habe ich auch neben dem Betrieb auch einen eigenen Haushalt, den ich führen muss. Und ja, da sehe ich mich als ungesehen.
Die Energiepauschale beispielsweise.
Genau.
Ja, vielleicht darf ich da mal dazu sagen.
Herr Häkel, bitte, ja.
Ja, mal gerne. Ich muss auch würde gerne auch noch was zur Grundeinschätzung von François Siem sagen. Also insgesamt stimme ich Ihnen zu. Hat mich auch überrascht, dass sehr wenig Aktivitäten im Sinne von Rettungsprogrammen auf die mittlere und kleine Wirtschaft, Kleinunternehmen abgezielt worden sind. Ich selber unterstütze und helfe vielen, berate viele, mache ein bisschen, soweit meine Kompetenz reicht, auch Energieberatung. Es ist einfach so, dass in dem Programm zwar angesprochen worden ist, jetzt in dem Paket angesprochen worden ist, dass man die Unternehmen mit bestimmten Krediten auch unterstützen muss, aber hier braucht man, ähnlich wie die Lehre aus der Corona, hier braucht man unmittelbar gezielte Zuschüsse. Wenn ich sehe, dass ein Bäcker, der heute rational kalkuliert, ein Brot für 7 Euro eigentlich verkaufen müsste, dann fehlt mir da zu wenig. Das andere, was ich sagen wollte, wir sollten es auch nicht so leicht jetzt machen. Ich sage das ganz bewusst als einer, der die Politik immer kritisiert hat, jetzt auf der Politik so rumzuprügeln. Wir wissen doch alle, wir stehen sozusagen unter dem Schock sozusagen der, und das hat Frau Siems völlig zu Recht gesagt, einer importierten Angebotsinflation, die Schuld an der Inflation, und das macht die Diskussion, sollte sie eigentlich einfacher machen. Die Schuld liegt nicht bei Deutschland, die Schuld liegt nicht bei den Gewerkschaften, liegt nicht bei der Tarifpolitik, sondern die Schuld liegt im Grunde genommen durch die importierten Energiepreise und damit auch die Steine produzieren.
Herr Hickel, ja.
Und jetzt ein Satz dazu. Und dass man in dieser Situation als aller, leider die Ursachen nicht bekämpfen kann, richtig, sondern dass man jetzt dafür sorgt, dass die am Sozial am stärksten betroffen sind, dass dafür einen Ausgleich gibt, das finde ich richtig. Und der Ausgleich, Frau Siems, muss finanziert werden. Der wird nicht irgendwo weggenommen von jemand, sondern der muss finanziert werden von denen, die heute die dramatischen Krisengewinner sind, beispielsweise die Mineralölindustrie. Das ist die Idee der Übergabe. Gewinne.
Herr Hickel,
kommt im Papier leider nicht vor.
Wir haben noch eine Minute bis zu den Nachrichten und ich würde Herrn Aritsch gerne noch fragen. Herr Aritsch, wovor haben Sie denn die größte Sorge, wenn es jetzt auf den Winter zugeht? Ganz kurz bitte.
Ja, ich denke, dass wir einfach die Kosten, die hier steigen werden. Wir haben hier vier Firmenfahrzeuge, die alle mit einem Dieselmotor ausgestattet sind. Die Preise brauchen wir nicht drüber reden, wie hoch die sind und was jetzt auch wieder ansteigt. Also die Energiekosten, die wir hier aufwenden müssen, können wir auf unseren Kunden nicht abwälzen, weil der Markt einfach das nicht hergibt. Und ich denke, dass wir da einfach an unsere Grenzen kommen werden.
Sagt Herr Aritsch aus Schleswig-Holstein über sich und seinen Malerbetrieb. Herr Aritsch, vielen Dank. Wir sind in 5 Minuten wieder da hier bei Kontrovers. Die Ampel und ihre Entlastungspläne, reicht das? Unser Thema heute Morgen. Die Ampel und ihre Entlastungspläne, reicht das? Das ist unser Thema heute Morgen hier bei Kontrovers. Und wir sprechen natürlich über das sogenannte dritte Entlastungspaket, das die Ampelkoalition gestern präsentiert hat. Mit hier in der Runde dabei ist Professor Rudolf Hickel, Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler an der Universität Bremen, Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag und Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios in Berlin. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de und das hat heute Morgen unter anderem auch Stefan Dützmann gemacht. Er schreibt, jetzt lohnen sich endlich einmal die erneuerbaren Energien für die Betreiber, die zum Teil ein hohes Risiko damit eingegangen sind. Und was macht eine grüne, mitgeführte Bundesregierung? Sie schöpft deren Gewinne ab. Die Regierung war zu feige, dies bei den Milliardengewinnen der Mineralölkonzerne zu tun, aber ausgerechnet bei den Betrieben, die erneuerbare Energien erzeugen, will sie das jetzt machen. Das ist eine Schande für die Grünen, meint Stefan Dützmann. Andreas Meyer hat uns geschrieben, das alles ist Flickschusterei eines kranken Systems. Das ist seine Meinung. Und diese E-Mail hier noch von Elmar Werner. Ich finde das Entlastungspaket, wie schon die vorherigen, nicht zielgenau genug. Wieder einmal bekommen auch viele Personen eine Entlastung, in Anführungszeichen, die diese gar nicht benötigen. Ein Beispiel ist das Kindergeld. Die geplante Erhöhung bekommen auch viele, die sie nicht unbedingt bräuchten. Aber den Hartz-IV-Empfängern wird das Kindergeld vorab vom Arbeitslosengeld II abgezogen. Die haben gar nichts davon. Dabei bräuchten die es am dringendsten. Meint, wie gesagt, Elmar Werner. Und Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Und dort habe ich jetzt Herrn Ulrich aus Hamburg in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich. Herr Ulrich, hören Sie mich? Nein, hört mich noch nicht.
Hallo, doch.
Herr Ulrich, guten Morgen, hören Sie mich?
Ja.
Prima, da haben wir Sie. Bitte, was ist Ihr Punkt? Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich ja eigentlich irgendwie schon ein bisschen, dass es ein ziemlicher Verriss ist, nach den Stimmen, die man so von den Hörern und auch teilweise im Studio hört, dieser ganzen Aktion. Ich wollte mal sagen, ich habe mich ja sehr gefreut heute Morgen, dass Herr Detjen diese drei Töpfe aufgemacht hat in seiner Schalte heute Morgen. Zum einen ja mit diesen Direktzahlungen und dann mit den Steuer- und Abgaben und dann der dritte Topf mit der Strompreisbremse, wo ja Frau Siems auch gesagt hatte, vorhin etwas, das macht allein schon 30 Milliarden so um den Dreh aus. Ich hatte gestern Abend so einen ähnlichen Gedanken, würde dann noch weitergehen mit diesen drei Töpfen und zwar, das hätte man natürlich machen können, seitens der Bundesregierung auch. So, wir haben jetzt diesen ersten Topf, das ist klar, das sind Einmalzahlen und so weiter, können wir euch einen klaren Betrag sagen, Rentner, Studenten und so weiter. Da haben wir so und so viel Milliarden, so 10, 15, so, das kommt auch teilweise noch in diesem Jahr. Und dann haben wir einen zweiten Topf, Steuernabgaben, so, das muss man gucken, bis 24. Da können wir 24, wenn wir die Einsteuerfestsetzung haben, da kann man das vielleicht nachvollziehen bis dahin. Ich glaube, Herr Hickel könnte das selber nicht ausrechnen, was die Leute da im Finanzministerium da dem Lindner vorgelegt haben. Weil der dritte Topf ist ja diese Strompreisbremse. Und da ist ja so viel Hypothese da drin und Annahmen und so weiter. Das kann ja niemand nachvollziehen. Und dann ist es natürlich ist das so, man will einen möglichst hohen Betrag ins Schaufenster stellen. Und da sagt man 65 Milliarden. Und das ist natürlich irgendwo dann nicht so ganz seriöser Journalismus, wenn man das jetzt über die ganzen Nachrichten hört. Oh, 65 Milliarden, hört man Nachrichten und so weiter. Das ist ja eigentlich, das muss man dem Linden erstmal glauben. Aber das ist ja nicht nachrecherchiert. Wie setzt sich das eigentlich zusammen?
Gut.
Das wurde ja auch schon gezeigt.
Herr Ulrich, dann können wir das doch direkt hier die beiden Experten in der Runde fragen. Dorothea Siems, sind die 65 Milliarden Euro eine seriöse Zahl?
Also das hat gestern Herr Lindner auch selber so gesagt, dass er die Entlastung bei der Strompreisbremse eben nicht benennen kann, weil es kein Konzept bislang, also es gibt ja Ansätze davon, wie man es machen möchte, aber eben kein ausgefeiltes Konzept. Und entsprechend ist es vollkommen richtig, dass man das eigentlich mehr oder weniger Pi mal Daumen, er selber sagt, das ist sogar konservativ gerechnet, es könnte noch sehr viel mehr sein. Man muss dazu natürlich immer sagen, allein wenn man sich ja überlegt, wie es beim Strompreis wirken sollte, also der wird künstlich runtergedrückt. Das heißt, der Verbrauch geht nach oben. So reagiert immer der Markt. Wenn es nicht so weh tut, dann können die Leute auch mehr verbrauchen, tun das dann auch. Und das heißt, allein deshalb kann man auch nicht den jetzigen Stand nehmen und dann sagen, so teuer wird es, sondern es gibt eine Marktreaktion und die muss man dann auch noch mitbezahlen. Das ist das eine. Dann kommt dazu, dass auf der Angebotsseite die Betreiber, also es wurde ja auch hier von einem Zuhörer schon erwähnt, man bestraft ja letztlich diejenigen, die in grüne Energie investiert haben oder die jetzt eben auch teilweise mit ziemlichen Anlaufkosten die Kohlekraftwerke wieder hochfahren. All das wird bestraft, weil es dann eben heißt, das sind aber jetzt anstrengungslose Übergewinne. Da wird abgeschöpft. Das heißt, diesen Anreiz, da möglichst viel bereitzustellen, den drückt man. Das ist nicht gerade sinnvoll, weil dann kommt umso mehr Gas auch zur Verstromung, weil das lohnt sich dann unter Umständen wieder. Also wir greifen tatsächlich in einen Markt ein, der sehr sensibel ist, mit Effekten, die wir auf keinen Fall wollen. Also in einer Knappheitslage wird das Angebot von Energie künstlich dann knapper werden.
Ja.
Das ist sozusagen alles nicht berechenbar. Das sind Effekte, die kann man ansetzen und das hat eben die Regierung gemacht, weil sie eben ein möglichst wuchtiges Paket vorlegen wollte. Aber da stimme ich völlig zu. Hoffnungswerte ist der größte Betrag dabei.
Und das alles vor allen Dingen auch noch unter dem Vorbehalt einer Zustimmung zunächst mal der Europäischen Union, der Europäischen Kommission. Stefan Detjen, wie wahrscheinlich ist das denn eigentlich, dass man für diese Strompreisbremse tatsächlich eine europäische Lösung findet, eine europäische Regelung?
Naja, an dieser europäischen Regelung, an dem europäischen Strommarktdesign, auch mit der Möglichkeit, solche Bremsen einzuführen, wird ja gearbeitet. Da gibt es ein Non-Paper der EU-Kommission. Das wird ab Mitte September, so sind da, wenn ich das richtig verstanden habe, die Planungen, soll das dann alles konkretisiert werden, dann wird man das sehen. Ich glaube, auf nationaler Ebene werden wir dann irgendwann dazu kommen, dass wir ähnlich wie bei der Gasumlage sehen, wer genau diese Umlagen zahlen soll. Und da kam ja dann, wenn wir uns an die Gasumlage, die anders konstruiert war, aber da kam dann der Moment der Überraschung, als man auf einmal die Liste der 12 Unternehmen gesehen hat, die da zahlen sollen und gesehen hat, das hatten wir uns aber ganz anders vorgestellt. Und es ist ja richtig darauf hingewiesen worden, hier guckt man jetzt auf den Energiemarkt und wird sehen, das sind dann unter Umständen zu einem großen Teil Unternehmen, die ihre Profite, die ihre Gewinne durch erneuerbare Energien erzeugen, also eine Energieerzeugung, die wir ausdrücklich fordern wollten und die damit dann auf einmal sanktioniert oder sogar diskreditiert wird, indem das als Zufalls- oder als Übergewinne gebrandmarkt wird.
Könnte das noch für Unmut sorgen in der Ampel, diese sozusagen diese Fokussierung auf erneuerbare Energien bzw. Unternehmen dahinter?
Also das kann sicher, wenn das klar wird eigentlich, was das für Effekte hat. Vor allen Dingen, man muss ja, also deswegen war übrigens Wirtschaftsminister Habeck ja durchaus skeptisch für diesen Weg, weil er ja dafür steht, dass wir die nächsten Jahre einen drastischen Ausbau da haben müssen. Und da geht es auch um Investitionen, die teilweise extrem risikobehaftet sind, beispielsweise Offshore-Windkraft und so weiter. Das sind riesige Beträge, die da nötig sind. Wir sehen, dass da überhaupt kein Tempo im Moment ist beim Ausbau. Und es soll eine Verdreifachung bewerkstelligt werden, also was sowieso schon vorher eigentlich schwierig ist. Aber wenn man genau das macht, was wir jetzt tun und was man übrigens im Energiemarkt ja auch vorher beispielsweise gemacht hatte, als man sehr schlagartig damals aus der Atomkraft den Ausstieg beschlossen hat. Da sind Energieversorger fast in Pleitegefahr geraten, wie damals die Riesen RWE und E.ON. Und jetzt ist es halt so, ein Unternehmen wie E.ON, die sich ganz auf Erneuerbare konzentrieren und ihren Schmutzbereich sozusagen den abgestoßen haben, das ist nämlich Uniper, der ist natürlich wunderbar dran irgendwie, weil er mit dem einen jetzt Gewinne macht und für diesen anderen Bereich, die sich extrem in Russland engagiert haben und mit dem Gas in die Bedouille gekommen sind, zahlt der Staat. Mhm. Also diese Eingriffe sind alle wahnsinnig verheerend. Wenn es darum geht, in dem Energiebereich geht es um langfristige Berechenbarkeit. Und das wird gerade mal kurzfristig über Bord geworfen. War nicht vor.
Herr Hickel, Augenblick, ja. Stefan Detjen. Herr Hickel wollte, glaube ich, schon seit einiger Zeit etwas sagen. Also, bitte, Rudolf Hickel.
Ich muss noch zwei Anmerkungen machen. Also erstens ist einfach die Aussage falsch, dass eine Strompreisbremse die Nachfrage nach Strom, also antiökologisch, erhöht. Das ist überhaupt falsch. Wir haben es bei der Gasbremse durchgerechnet. Worum geht es? Muss man nochmal den Zuhörern auch noch
Moment,
wirklich
deutlich Moment, Herr Hickel, meinen Sie die Gas, meinen Sie die Strom,
ich meine die Strompreisbremse? Ich meine die Strompreisbremse und wir haben das durchgerechnet an dem anderen Beispiel der Gaspreisbremse. Wenn Sie ein Basis, so steht es im Papier drin, wenn Sie einen Basisverbrauch von bestimmten Kilowattstunden, der wird im Grunde genommen subventioniert, da zahlen Sie einen niedrigeren Preis als der am Marktpreis, wobei es ja auch gar kein Marktpreis mehr ist, das wissen wir auch. Und alles, was darüber hinausgeht, wird zum normalen Preis bezahlt. Also der mit seiner Luxusvilla eine tolle Beleuchtung hat, der ist von dieser Strompreisbremse, ist der überhaupt bis auf den Unterteil nicht befreit. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass dann dass da ein Anreiz geschafft wird, im Grunde genommen mehr Strom zu verschwenden. Und das Zweite ist, ich finde, dass wir in der Diskussion wirklich auch durch Herr Detjen, Sie haben das ja auch nochmal genau auf den Punkt gebracht. Ich finde, das ist eigentlich, ja, ich bin fast geneigt, das ist kein vornehmer Begriff zu sagen, das ist eigentlich die Unwahrheit in dem Papier heute. Zu sagen, dass das, was gemacht wird mit der Finanzierung, das heißt ja jetzt nicht Übergewinne, das heißt Zufallsgewinne, das ist ganz wichtig, das als Übergewinne zu bezeichnen, das ist einfach falsch. Und dann kommen die Konsequenzen, die auch Frau Siems beschrieben hat. Wir haben ja mal dieses Prinzip, das Ordnungsprinzip, dass die teuerste Anlage den Strompreis bestimmt, also der Fall Erdgas, die war ja geschaffen worden, Sie haben es schon gesagt, geschaffen worden, um diejenigen, die den Strom billiger erzeugen, also die Alternativenergien, um denen Geld zu geben und zu investieren. Und das jetzt abzuschöpfen und als Übergewinn erscheinen zu lassen, ist völlig falsch. Ich sage nochmal in die Debatte, komischerweise ist es noch nicht angesprochen worden. Ich spreche bei Übergewinnen auch im internationalen Vergleich, Großbritannien, Italien, haben wir ja ganz viele Erfahrungen, USA,
spreche ich von denjenigen, die Krisengewinner sind, die im Grunde genommen beispielsweise die Ölkonzerne, die maßlos profitiert haben, auch mit ihrer Machtstellung aus der Situation, dass wir eine Energiekrise haben, erstens. Zweitens, die Energiekrise Leute sehr belastet. Und deshalb tritt der Staat sagt, warum sollen eigentlich die Krisengewinner nicht abgeschöpft werden? Beispiel, da gibt es ja auch Modellrechnungen, ähnlich wie es Italien macht, ähnlich wie es Großbritannien macht. Und dann haben wir Geld seriös zur Verfügung. Und soweit am Ende muss ich leider allen zustimmen, die sagen, aus dieser Zufallsgewinnsteuer, die ist erst, wird nicht viel rauskommen und zweitens ist sie kontraproduktiv, da wiederhole ich das, was Frau Siebes gesagt hat, nämlich kontraproduktiv, weil sie die bewusste, gezielte Förderung des ökologischen Umbaus im regenerativen Bereich genau auf den Kopf stellt. Da können die Grünen, wenn sie nochmal wieder zurückgekehrt sind aus den Nachtsitzungen, aus der Anstrengung, sich überlegen, da können die Grünen nicht zustimmen oder sie müssen zumindest uns erklären, warum sie zustimmen.
So, Stefan, dich ganz kurz bitte. Ja,
ich würde da nochmal einen etwas anderen Akzent setzen, weil in dem, was Herr Hickel jetzt gerade sagte, ja diese, ich würde das mal Moralisierung nennen, durchscheinen, dass sozusagen mit dem Begriff der Übergewinne die Konzerne, die Ölmultis gebrandmarkt und gekennzeichnet werden. Genauso auf der Verbrauchsseite schien das jetzt durch, dass man sagt, also das sind die Villenbesitzer, das sind die beleuchteten Villen, das sind die großen Swimmingpools. Wenn wir auf der Verbraucherseite sagen, die Reduzierung muss wirklich in der Breite erfolgen, da sind alle gefordert, dann ist das schon ein Argument dafür, das Preisargument wirklich auch in der Breite wirken zu lassen und nicht zu sagen, wir haben da sozusagen guten Basisverbrauch, der kann munter weitergehen und das Problem lässt sich dann dadurch lösen, dass wir diese Überverbrauche, um es mal so zu nennen, alleine in den Fokus nehmen. Und auf der Seite der Übergewinne schien, glaube ich, auch gerade nochmal durch, woher die ganze Genese kommt. Auch der Bundeskanzler spricht ja jetzt wieder davon, wir haben das heute Morgen im Deutschlandfunk ähnlich gehört im Interview mit dem Grünen-Chef Omid Nuripur, dass der sagt, also das, was da jetzt als Zufallsgewinn, Abschöpfung im Papier drin steht, ist de facto eine Art Übergewinnsteuer. Die ganze Diskussion der Übergewinnsteuer kommt aber eben daher, dass man ganz besonders die Mineralölkonzerne in den Blick genommen hat und gesagt hat, das sind diese internationalen Multis, die müssen wir treffen. Das sind aber, das muss man ja dann der Ehrlichkeit auch dazu sagen, die Mineralölkonzerne sind Multis, die in den Niederlanden, die in Großbritannien sitzen, die man da viel schwieriger erreicht. Und jetzt wird dieser Begriff genommen, der auf ein Instrument abzielte, das sich nicht realistisch umsetzen ließ, das man in der Koalition auch politisch nicht durchsetzen kann, übernimmt diesen Begriff und setzt ihn jetzt auf eine ganz andere Systematik drauf. Und diese Diskrepanz, die wird irgendwann noch auffallen.
10.49 Uhr, es ist 11:11 und ich hole Herrn Bornemann aus Dresden in die Sendung. Schönen guten Tag, Herr Bornemann.
Guten Tag an die Runde. Die Diskussion, gerade die letzte Sequenz der Diskussion, zeigt mir eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Es wird doch im Grunde genommen, werden Probleme diskutiert, die eigentlich nur dann gelöst werden könnten, wenn das Urproblem eigentlich gelöst wird. Also mit anderen Worten, man muss mal wieder sich fragen, warum ist diese ganze Situation entstanden und muss man nicht im Grunde genommen wieder doch dazu kommen, wieder ein vernünftiges Verhältnis zu Russland zu schaffen, ein vernünftiges Verhältnis zur gesamten Energieerzeugung, dass man also auch vernünftig über Atomkraftwerke redet, also im Grunde genommen erstmal die Grundbasis wieder vernünftig entwickelt, denn alles, was im Augenblick gemacht wird, das zeigt ja auch wieder die Diskussion, ist doch im Grunde genommen Flickschusterei und Sie können doch nicht auf Dauer immer nur Geld reinpulvern, irgendwann ist das Geld zu Ende und dann ist Deutschland pleite. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Türkei jetzt den nächsten Kriegsschauplatz da mit Griechenland und mit den Inseln aufmacht, wie soll denn das weitergehen? Im Grunde genommen muss man eigentlich mal wieder sagen, so Zäsur, großer Reset und jetzt versuchen wir wieder ein vernünftiges Verhältnis hier auch zu Russland zu finden, um hier eine vernünftige Versorgung der Energie für die Bevölkerung auf Dauer sicherzustellen.
Herr Bornemann, eine Frage, Frau Siebes, Sie sind gleich dran. Ja. Moment, ich würde nur eine Sache gerne klarstellen. Ja. Was meinen Sie, Herr Bornemann, mit vernünftiges Verhältnis zu Russland? Meinen Sie Nord Stream 2 aufmachen, beispielsweise?
Ich meine grundsätzlich, dass man die politischen Dinge, also Kriege, von wirtschaftlichen Dingen im Grunde genommen trennen muss. Das hat man bisher gemacht, das hat man im Westen gemacht, das machen die Amerikaner und das muss man auch bei den Russen machen. Man muss den Krieg im Grunde genommen bekämpfen, aber es ist völlig sinnlos zu glauben, dass man mit Russland einen zweiten Wirtschaftskrieg aufmachen kann, um den anderen Krieg zu beseitigen. Damit macht man nur die eigene Wirtschaft kaputt. Also im Grunde genommen, man muss mal wieder aufrichtig werden, so wie wir China gegenüber uns verhalten. Das ist doch im Grunde genommen eigentlich auch rein, wenn ich das ethisch betrachte, eine Sauerei, was China macht. Und trotzdem wird lustig dort produziert. Daimler-Benz, die großen Automobilfirmen, haben überhaupt keine Probleme damit. Warum denn ausgerechnet jetzt mit Russland?
Ja,
also mit anderen Worten, Nord Stream 2, ja. Warum soll man Nord Stream 2 nicht in Gang setzen? Selbstverständlich.
Gut, geben wir direkt weiter an Dorothea Siems, bitte.
Ja, da würde ich ganz gerne nicht nur ökonomisch argumentieren. Also mit China wird gerade das Verhältnis auch auf den Prüfstand gestellt. Da werden wir uns sicher auch ein bisschen anders aufstellen, weil wir in der Tat in dem Zusammenhang auch erkannt haben, also die EU, aber auch Deutschland und vor allen Dingen bestimmte Branchen wie die Automobilindustrie, wir haben uns derart abhängig gemacht. Das ist gefährlich. Also bei Russland fällt mir dazu nur ein, wir haben genau so, sind wir ja verfahren sozusagen, nachdem Russland die Krim annektiert hat. Ich will gar nicht über den das jetzt bewerten, sondern nur im Nachhinein sagen, es hat Russland nicht gereicht, es hat Putin nicht gereicht. Was ist, wenn ihm auch das Baltikum nicht reicht und dann vielleicht auch Polen nicht? Wo wollen wir dann stoppen? Es ist einfach so, dass man mit einem Land, und ich meine, Putin selber nimmt das Erdgas als Waffe auch gegen uns, ganz klar, das sieht man ja jetzt mit diesen Spielchen, die er macht, mal an, lässt er wieder ein bisschen liefern, dann wieder gar nichts mehr. Man muss sich unabhängig machen. Wir hatten eine einseitige Abhängigkeit, die so groß ist, gerade in Deutschland, dass das immer eine Gefahr ist. Jedes Unternehmen müsste sich in so einem Fall diversifizieren und sagen, wir, also so kann man das nicht aufstellen. Man muss sich auch in dem Punkt auch aus ökonomischen Gründen, weil Sicherheit ist auch ein ökonomischer, hat auch ökonomische Aspekte, breiter aufstellen.
Und Frau Siems,
ob wir sehr langfristig mal wieder mit Russland zusammenarbeiten werden, wird man es sehen. Nur jetzt würde ich auch aus rein mit diesen kriegerischen Angriffen sagen, das ist kein Partner, auf den man setzen sollte.
Da muss ich kurz diese Zwischenfrage stellen, weil ich glaube, die stellen sich an diesem Punkt immer sehr viele Leute. Wie viel oder wie wahrscheinlich oder wie gut funktioniert das denn eigentlich mit dem unabhängig machen? Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir es tatsächlich innerhalb der nächsten, ich sag mal, ein, zwei Jahre schaffen, Deutschland unabhängig zu machen vom russischen Gas?
Ein, zwei Jahre ist eben deswegen auch die falsche Perspektive und das ist die falsche Perspektive, die ja auch mit diesem Entlastungspaketen immer wir reden natürlich über die nächsten 10 Jahre und das muss vollkommen klar sein. Deswegen wäre es so wichtig gewesen, einen Wirtschaftsaspekt sehr viel stärker drin zu haben, der Richtung Zukunft weist und eben die Erneuerbaren, der Ausbau der Erneuerbaren ist dabei ein ganz wichtiger Faktor. Natürlich ist die Zukunft, muss grüner werden. Im Moment kurzfristig brauchen wir sehr viel fossilen Brennstoff, auch den müssen wir ersetzen. Deswegen alles, was gemacht wird von Scholz und Habeck und auch anderen, die eben durch die ganze Welt reisen und gucken nach Ersatz. Nur der ist sehr viel teurer und der ist auch langfristig teurer. Eben dieses Flüssiggas beispielsweise. Wir müssen über Atomkraft reden, auch nicht nur über einen Streckbetrieb von 2 oder 3 Kraftwerken jetzt über mit einem Vierteljahr, sondern auch da mindestens über 5 Jahre. Auch die letzten, die abgeschaltet worden sind, dazu nehmen. Wir müssen alles in diese Energieangebotsverbesserung setzen. Und dann werden wir auf russische Lieferungen verzichten können. Und das halte ich für sinnvoll. Und dann kann man nach einem Krieg auf ein normales Zusammenarbeiten, dann langsam wieder hinarbeiten. Das heißt aber nie wieder eine Abhängigkeit in diesem extrem wichtigen Feld von einem einzelnen Land. Das ist grundverkehrt. Das war auch vor dem Angriff der Ukraine eigentlich ein falscher Weg.
Herr Hegel, bitte ganz kurz. Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Bitte.
Fürs Protokoll massiven Widerspruch. Erstens, die Abhängigkeit ist entstanden, weil Deutschland und Russland jahrzehntelang unglaublich davon profitiert hat.
weiß gar nicht, was man hätte diversifizieren können mit Erdgas. Und zweitens, jetzt das Ganze zu nehmen, zu sagen, in der Zukunft wollen wir zwar eine ökologisch orientierte Energiepolitik, aber jetzt hauen wir erstmal voll in die fossile Energienutzung weiter rein und wir machen jetzt am besten wieder alle Atomkraftwerke an, ist die ganz falsche. Aber man kann nicht reden von einer Zukunft für 10 Jahre, wenn man gleichzeitig derzeit mit der Öffnung der Atomkraftwerke im Grunde genommen die Zukunft schon wieder verbaut. Das ist ein Widerspruch, der nicht auflösbar ist.
Gut, Herr Berghahn meldet sich. Herr Berghahn meldet sich aus Brandenburg. Schönen guten Morgen, Herr Berghahn.
Guten Morgen.
Bitte, was ist Ihr Punkt heute Morgen?
Ja, ich bin der Meinung, das Paket hat den Klimawandel nicht ordentlich berücksichtigt. Ich bin der Meinung, man sollte für die Leute, die ihren Führerschein abgeben, das 9-Euro-Ticket lebenslang zur Verfügung stellen.
Auch ein interessanter Vorschlag. Was halten Sie denn von den bisherigen Plänen, die es gibt für die 9-Euro-Ticket, ja, für die 9-Euro-Ticket-Nachfolge?
Davon ist das schon mal in Ordnung. Aber da gibt es noch viele andere Punkte, die geändert werden. Nach meiner Meinung müssten die Privatautos in den nächsten 5 Jahren verschwinden.
Alle Privatautos?
Alle.
Und stattdessen?
Die Autofirmen müssten so ähnlich wie jetzt die Elektroroller Autos zur Verfügung stellen, die jeder, der eine Berechtigungskarte hat, zum Beispiel als Computer im Auto, die Karte einstecken und dann kann er fahren, lässt das Auto stehen, der Nächste, der kommt, kann mit dem Auto weiterfahren und so weiter. Also sogenannte Wechselautos oder wie die Engländer sagen würden, Carsharing.
Mhm. Und was würden Sie auf dem Land vorschlagen? Was soll da passieren?
Ja, da auch. Und das ja auch. Man könnte ja dann auch das so weit ergänzen, dass man per Telefon, wenn man kein Auto hier hat, das hier steht, eins abrufen kann.
Herr Hickel, was sagen Sie? Hat die Ampelkoalition hier bei diesem Paket die ökologische Komponente so ein bisschen vergessen?
Naja, das haben wir ja miteinander rausgearbeitet. Sie ist damit sehr opportunistisch umgegangen. Sie hat nicht vergessen, sie ist damit opportunistisch umgegangen. Und ein Datum haben wir, einen Eckwert, der mich auch vom Stuhl gehauen hat. Aber irgendwie kann ich ihn sogar verstehen. Wir wissen, dass in dem Papier drinsteht, dass die vereinbarte, apropos Planungssicherheit, deutsche Wirtschaft, dass die nächste Stufe 2023, der Erhöhung der CO2-Abgabe auf 35 Euro pro Tonne, dass die ausgesetzt wird. Das heißt also, man hat, das muss man zumindest als Grüne müssen wir, auch ich muss, weil ich da ein großer Befürworter war, wir müssen begründen, ist es gerechtfertigt, jetzt zu sagen, und ich finde, es sprechen einige Argumente dafür, die CO2-Abgabenerhöhung, die geplant war, die festgeschrieben ist bis 2026, die auszusetzen. Und das geht nicht einfach so, dass man der Öffentlichkeit mitteilt, es wird ausgesetzt. Und man hat also gerade die ganze Öffentlichkeit und viele andere und die Medien auch, haben alle darauf eingestimmt, dass wir so eine Abgabe brauchen. Das ist ein Opportunismus. Der ist am Ende unglaublich gefährlich, vor allem für die Sache des ökologischen Umbaus.
Die CO2-Abgabe müssen wir sicher gleich nach den Nachrichten um 11 Uhr auch noch mal weiter drüber sprechen. Kontrovers ist hier. Die Ampel und ihre Entlastungspläne, reicht das? Unser Thema heute Morgen. Wir diskutieren hier noch bis 11:30. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Die Ampel und ihre Entlastungspläne, reicht das? Das ist unser Thema heute Morgen hier in Kontrovers, noch für die kommenden 25 Minuten bis 11:30. Mit dabei ist Stefan Dethchen, Leiter in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag und Professor Rudolf Hickel, Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler an der Universität Bremen. Sie können uns weiter eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de und da haben wir unter anderem diese Mail bekommen heute Morgen von Dietrun Jochim. Er schreibt, keinem in Armut lebenden Kind kommt die Kindergelderhöhung zugute, weil diese auf die Sozialleistung bzw. Hartz IV angerechnet wird. Das heißt, das Kindergeld, das man erhält, wird bei der Sozialhilfe dann wieder gekürzt. Für ein von Armut betroffenes Kind ist nichts gewonnen, schreibt Dietrun Jochim. Diese E-Mail hier von Philipp Neumann auch noch. Die Gaspreise sind das größte Umverteilungsprogramm von unten nach oben, schreibt er. Kein Maßnahmenpaket dieser Welt kann dies uns Bürgern ausgleichen. Die Politik muss die Wurzel des Problems angehen, und das ist die Deregulierung des Energiemarktes. Mit der Deregulierung wurde uns günstigere Energie dank Wettbewerb versprochen, doch das Gegenteil ist eingetreten. Wir Bürger und Unternehmen brauchen bezahlbare Energie, ansonsten werden wir im nächsten Jahr keinen Mittelstand mehr haben. Und dann noch diese Mail hier von Jürgen Hagemeyer. Er meint, wie wäre es, wenn wir das neue Entlastungspaket einfach mal akzeptieren, ohne es zu zerreden und kaputt zu diskutieren? Lassen wir es doch in Kraft treten und wirken. Dann sehen wir, wie es wirkt, schreibt Jürgen Hagemeyer. Vielen Dank dafür, für diese E-Mails. Und auf die E-Mail hier von Philipp Neumann würde ich gerne eingehen. Und es ist schon häufiger angeklungen im Laufe der letzten Stunde, dass es da so etwas gibt wie ein ungutes Gefühl bei vielen, die sich der Mittelschicht in Deutschland zugehörig fühlen. Wir hatten vorhin den Anrufer von Herrn Aritsch, Malermeister, der uns gesagt hat, er hätte sich gerne auch etwas gewünscht, etwas an Entlastung. Und so sind sicher viele dabei, die heute Morgen sagen, für uns, für meine spezielle Gruppe, ist relativ wenig dabei. Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio. Kann es sein, dass die Ampelkoalition nach wie vor Schwierigkeiten damit hat, den Menschen in Deutschland zu erklären, dass sie sich tatsächlich auf einen Wohlstandsverlust einstellen müssen, dass sie möglicherweise 5.000 Euro in diesem Winter für ihre Gasheizung, für neues Gas ausgeben müssen und dass diese 5.000 Euro ihnen dann im nächsten Jahr etwa bei der Urlaubsplanung fehlen werden. Kann es sein, dass da eine leichte, ich sag mal, Unehrlichkeit herrscht?
Ja und nein. Grundsätzlich ist diese Koalition ja in der Lage, oder sie war es zumindest, diese bittere Wahrheit auszusprechen. Das war Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, auf dem Stuhl von Ludwig Erhard, der Wohlstand für alle versprochen hat, der zu Beginn dieser Krise mal gesagt hat, wir werden alle Wohlstandsverluste erleiden, wir werden alle ärmer werden. Die Klarheit, die der Koalition jetzt fehlt, ist wirklich deutlich zu machen, wer das ertragen kann, wem solche Verluste wirklich zumutbar sind und in der Konsequenz daraus dann zielgerichtet ihre Hilfen dahin zu leiten, wo man feststellt, da ist es nicht mehr erträglich. Was wir jetzt auch in den Hörerreaktionen sehen, ist ja die Erwartung, jeder muss jetzt etwas kriegen. Jeder schaut genau rein und sieht, da sind alle Gruppen irgendwie berücksichtigt und wo stehe ich da und was bekomme ich davon. Und die harte Frage, die gestellt werden muss, und die sich jeder von uns stellen muss, bin ich in der Lage, einen Teil dieser Verluste, die auf unsere Gesellschaft jetzt zukommen, zu tragen und mute mir das zu, der weicht die Koalition natürlich aus. Also schauen wir zum Beispiel mal auf die Entlastung von Studenten, von Studierenden, wo jetzt wirklich mit der Gießkanne alle bedient werden und es einfacher ja gewesen wäre zu sagen, man erhöht dann für diejenigen, die wirklich notleidend werden, werden BAföG-Sätze mit Einmalzahlung. Da hat man einen Kreis von Menschen, die als bedürftig ausgemacht sind, könnte die adressieren, aber nein, man adressiert alle Studierenden und da liegt natürlich ein grundsätzliches Problem in den sozialen Abfederungsmaßnahmen, die da sind. Das hat, glaube ich, zum Teil damit zu tun, mit dem Motiv, dass die Sorge vor einer gesellschaftlichen Destabilisierung, vor Unruhen, von drohenden Volksaufständen war ja die Rede gewesen, so groß ist, dass die Koalition nun zu einer solchen Reaktion, zu einem solchen Gießkannenprinzip greift. Zum anderen hat es aber natürlich mit dieser spezifischen Regierungskonstellation zu tun, in der von der FDP bis zu den Sozialdemokraten sozusagen eine solche Spannbreite von gesellschaftlichen Positionen, Klientelen, Interessengruppen in der Regierung vertreten ist, dass man bei einem Kompromiss kaum anders rauskommt, als da wirklich alle in irgendeiner Form zu bedienen.
Zu diesem Kompromiss möchte, glaube ich, auch Herr Müller aus Hamburg etwas sagen. Er hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Müller.
Ja, schönen guten Morgen aus Hamburg.
Bitte, ja, was ist Ihr Punkt sagen, heute Morgen? Ja, Herr Müller, wir hören zu, ja.
Ich möchte sagen halt, dass es schon vor Corona also Personengruppen gab, die unter einem Existenzminimum lebten, halt zum Beispiel die Obdachlosen oder es gibt also mindestens 1,5 Millionen Obdachlose halt, um die wird sich nicht gekümmert. Es wird sich auch nicht gekümmert um die 1 Million Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Und jetzt mit dem 9-Euro-Ticket und mit dem Tankrabatt, das war ja Gießkannenprinzip, das war ja für alle, also auch für reiche Leute, die davon profitiert haben. Das ist ja völlig rausgeschmissenes Geld halt. Also es sollten nur die Gruppen unterstützt werden, die ein Einkommen haben unterhalb der Pfändungsfreigrenze. dann wäre das ja, dann wäre das, wär der Personenkreis begrenzt und man könnte das vielleicht auch finanzieren. Speziell dann, wenn man dann diese Übergewinnsteuer einführen würde und dazu auch eine Börsengewinnsteuer. Und dann sollte man sich vielleicht auch mal um die Erben kümmern halt, die einfach ja ohne irgendwie zu arbeiten immer reicher werden halt. Da müsste man auch was ändern. Mhm. Und ich sehe halt, also dieses Sanktionsregime halt gegen Russland halt führt nicht Russland in den Bankrott, sondern ganz Europa. Und die Leute, die das zu verantworten haben, die sollte man in die Gummizelle stecken. Die haben in der Politik nichts zu suchen.
Herr Müller, jetzt haben Sie, ich bleib mal bei Ihrem ersten Punkt. Jetzt haben Sie genannt die Obdachlosen und die Menschen ohne Krankenversicherung auf der einen Seite und die Menschen, die eine Menge Geld erben auf der anderen Seite. Was würden Sie denn sagen, was soll mit dieser großen Gruppe von Menschen dazwischen passieren, die möglicherweise die arbeiten gehen, die vielleicht so gerade eben über die Runde kommen, vielleicht die Möglichkeit haben, ein bisschen an Geld zurückzulegen? Sollten die nicht entlastet werden?
Ja, wir müssen den, es ist wohl in der Tat so halt, dass wir alle Einbußen hinnehmen müssen halt. Es geht darum, dass die Leute, die ganz wenig haben, überleben können halt und die anderen werden Einbußen hinnehmen müssen halt. Und ich sagte ja, bis zur Pfändungsfreigrenze, das sind ja irgendwas mit 1200 Euro halt. Also das sind jetzt nicht die Allerärmsten, die dann darüber liegen halt.
Mhm. Gut, bitte. Rudolf Hickel, ja.
Ja, ich finde es ganz gut, wie wir jetzt argumentieren, weil wir haben im Grunde genommen von drei Gruppen. Wir haben die Gruppe, die Sie jetzt benannt haben im Telefonat, nämlich wirklich, die absolut überhaupt keinen Spielraum haben. Wohlstandsverluste hin oder her, sie sind existenziell nicht in der Lage. Die Frage ist, was wird da getan in dem Paket, also im ersten und zweiten und dritten Paket? Da gibt es schon ein paar Hinweise, dass wirklich dagegen vorgegangen wird. Das zweite ist die mittlere Gruppe und das dritte sind natürlich, es gibt in dieser Krise und deshalb das Ärgernis und das ist, wird ja in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen, es gibt natürlich wirklich massive Profiteure und die Idee irgendwie an die Profiteure ran, die sind keine Wohlstandsverlierer, sondern sind Gewinner der Krise. Aber es ist, glaube ich, ein Punkt, den heute Morgen Merz von der CDU, glaube ich, sehr zutreffend zugespitzt hat. Wir erleben in Deutschland in der ganzen Frage, wer wird arm, wer kann nicht mehr das überleben, wird jetzt plötzlich deutlich, dass wir eine wachsende Gruppe, ja seit Jahren eine wachsende Gruppe, von Beschäftigten haben, die harter Arbeit nachgehen, aber die von ihrem Arbeitseinkommen nicht überlebensfähig sind. Das heißt, zum Lebensunterhalt reicht es nicht. Aber diese Gruppe, in die Richtung dieser Gruppe, ist viel zu wenig getan worden. Und eine letzte Anmerkung, was wir auch im Auge haben müssen, als das Papier gemacht worden ist, da waren ein paar Vorgesprächen ja auch teilgenommen, da ist auch eine Gruppe im Auge genommen worden, nämlich die Frage ins Auge genommen. Was passiert eigentlich mit dieser massiven Inflation, vor allem mit den Spezialpreissteigerungen Gas und Strom? Was passiert eigentlich mit den Tarifverhandlungen? Es gibt in dem Papier zwei Elemente, die im Grunde genommen die Grußadresse sind, sozusagen an die Tarifverhandlung, etwa jetzt in der Metall- und Elektroindustrie, die ansteht, bitte nicht die gesamte Inflationsrate sozusagen in die Lohnformel zu nehmen. Da gibt es zwei. Da gibt es erstens sozusagen den Abbau der kalten Progression. Ich will das im Einzelnen nicht erläutern. Und das Zweite ist, das ist wohl die Lieblingsidee von Scholz, dem Bundeskanzler, die ich ganz auffällig finde, dass im Papier drinsteht, nämlich alles Einkunftssteigerung oder Lohnsteigerung bis zu 3.000 Euro wird steuerlich gesondert behandelt. Das heißt also, das will ich nur noch mal sagen an der Stelle, die spezielle Problematik, welche Bedeutung hat diese Inflation, diese für die Tarifverträge steht im Papier auch drin. Und dann kommt natürlich, sieht man, dann kommt eine Zielkonstellation zustande, die man eigentlich gar kein unter ein Dach mehr bringen kann. Und nachher wird es dann etwas höher.
Herr Hickel, das müssen Sie kurz erklären. Haben Sie die Befürchtung, dass mit dieser Einmalzahlung, die hier geregelt wird, die dann steuerfrei bleiben kann, dass damit die Inflation angeheizt wird?
Nein, im Gegenteil. Ich habe ja über das Tarifvertragssystem gesprochen, ich gehe davon aus, dass die Politik mit ganz schwachem Auge sieht, die Frage stellt, welchen Beitrag können wir leisten, dass es nicht zu aggressiven Tarifverhandlungen kommt und nicht zu der Beschreibung der Preis-Lohn-Lohnspirale. Und da gibt es ein paar Aspekte, die durchaus ernst zu nehmen sind. Ich bin eigentlich immer ein Befürworter gewesen. Die Tatsache, dass ein mittlerer Einkommensbezieher auch im Unternehmensbereich, dass der plötzlich allein durch die Inflation in eine höhere Steuerbelastung hineinkommt, dass das abgebaut werden muss, ob das jetzt zu der Zeit passend ist, aber man hat es aufgenommen. Das ist ein Element,
all diejenigen, die heute Morgen angerufen haben und gesagt, zu Recht gesagt haben, wir fühlen uns zu wenig berücksichtigt, das ist ein Argument in der mittleren und unteren Einkommensgruppe, vor allem am Arbeitsmarkt, im Arbeitsverhältnis, da in gewisser Weise eine steuerliche Entlastung zu bringen. Also Lindners Lieblingsidee zielt auf diese Gruppe wohl auch zu Recht.
Und aus Köln ruft uns Herr Siebecke an. Schönen guten Morgen, Herr Siebecke.
Punkt ist, dass es kein richtig im Falschen gibt. Also wir haben jetzt hier diese Entlastungspakete über 100 Milliarden wohl insgesamt. Das ist sowieso bereits mittelfristig, bereits für 2024 überhaupt nicht durchzuhalten. Und das heißt also, hier wird ein Reparaturbetrieb angeschmissen, der wiederum hier vielfach diskutiert, soziale Verwerfungen aufbrechen lässt. Das Ganze ist in sich unsozial, weil wer Energie teurer macht, lässt die Inflation nach oben schießen. Zum 01.01.2023 ist die nächste Energiepreiserhöhung bereits beschlossen, CO2-Abgaben als Stichwort. Also Politik wollte und will immer noch absurderweise Energie teurer machen. Da wird dann hier und da ein bisschen repariert, aber wir merken, der Staat kann das gar nicht reparieren. Er kann es sich gar nicht leisten, das zu reparieren. Und wir sind immer noch dabei, das Problem Putin in die Schuhe zu schieben. Ich darf mal einen Vergleich in die USA ziehen. Meine Tochter ist in Phoenix, Arizona. Da hat es 360 Tage Sonne, 40 Grad derzeit. Da hat kein Mensch Solar auf dem Dach, weil die Energie kostet 15 Cent. Die Wäsche wird sogar im Tumbler getrocknet. Nicht rausgehangen, ist viel zu heiß draußen sozusagen, man geht kaum raus derzeit. Da steht ein AKW um die Ecke, das hat gar keine Kühltürme, weil es mit Abwasser gekühlt wird. In Kalifornien, gerade ein paar Kilometer weiter, da haben wir die gleichen Probleme wie in Deutschland. Da hat man nämlich auch auf erneuerbare Energien gesetzt, hat Atomkraftwerke abgeschaltet. Jetzt darf nur noch bis 26 Grad dort runtergekühlt werden. Meine Tochter ist zum Glück nicht dort, in ihrer Schule sind es 20, 21 Grad. Ich will damit sagen, die Probleme haben weniger mit Putin zu tun als mit unseren Fehlentscheidungen. Ich bin durchaus für erneuerbare Energien. Allerdings eben müssen wir die Kosten immer im Blick behalten. Und die müssen jetzt einfach massiv runter. Die CO2-Abgaben müssen einfach weg, denn sie bringen ja inhaltlich auch nichts. Unser Staat entscheidet, wie viel CO2 entsteht. Das tut er im Augenblick, indem er 8 alte Kohlekraftwerke anschmeißt. Das ist eine absurde Politik, und es muss offen diskutiert werden auf einer breiteren Basis. Und es muss einfach gesagt werden, dass dieser ganze Ansatz, so wie er zumindest durchgeführt wurde, im Augenblick komplett scheitert und wir uns noch versuchen, mit 100 Milliarden irgendwie da geistig zu retten, in Wirklichkeit schon 2024, 2025 ganz zu schweigen, weiß jeder, ist das überhaupt nicht durchzuhalten.
Dorothea Siems, ist Deutschland mit der Energiepolitik gescheitert?
Das sind zwei Paar Schuhe. Also ich meine, das eine ist, dass in der Tat hier die Politik mit der Energiewende viele Sachen, finde ich, nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht hat oder eben, weiß ich, erst aus Atom auszusteigen und dann aus Kohle und dann zu merken, man hat sich von Russland abhängig gemacht. Das ist, es ist sicher vieles politisch auch, das war über die letzten Jahre ja auch schon zu sehen, dass wir deshalb eben unseren Strom besonders teuer herstellen, das stimmte. Ich sehe allerdings die Zukunft dennoch in der erneuerbaren Energie, bloß wir müssen künftig das mit Blick auf die Kosten besser den Rahmen dafür setzen. Aber davon unabhängig, völlig unabhängig, ist dieser Preisanstieg, den wir derzeit haben, insbesondere bei Gas, aber auch bei allen anderen fossilen Energieträgern, der damit zusammenhängt, dass wir eben einen riesigen Anbieter in Europa zumindest, vom Markt weitgehend nehmen wollen. Das ist Russland. Und diese Umsteuerung halte ich habe das vorhin schon gesagt, aus politischen Gründen auch für dringend notwendig. Das treibt natürlich auch die Inflation. Die Inflation wird allerdings vor allem getrieben, auch in Europa. Daher, dass wir eine extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank haben und gemeinsam auch mit einer sehr ausgabenfreudigen Finanzpolitik in vielen Ländern Europas. Und wir steigen da jetzt auch kräftig rein. Auch das wird die Inflation treiben. Also diese Entlastungspakete, die man mal schnell beschließt, andere Länder tun das auch, Italien, Spanien und so weiter, teilweise noch viel größere. Und natürlich treibt das alles Inflation. Jetzt kommen dann auch noch die Tarifverhandlungen. Kann man den Gewerkschaften auch nicht vorwerfen, dass sie eben sagen, wir wollen einen Inflationsausgleich. Ob man das mit Einmalzahlung, man hat es in Corona-Zeiten, haben die Gewerkschaften sich sehr, sehr moderat verhalten, damit man durch die Krise kommt. Die Krise jetzt ist größer, ökonomisch gesehen. Und sie werden sich nicht zurückhalten, da wo sie Tarifsteigerungen durchsetzen können. Trotzdem ist es gut, das glaube ich, diesen Punkt, da bin ich bei Herrn Hickel, dass es richtig ist, dass die Bundesregierung sagt, Einmalzahlungen bis zu 3.000 Euro, das ist in vielen Branchen viel schon ganz schöner, also für die Arbeitnehmer ein ganz schöner Betrag, der würde Steuer- und Sozialabgaben frei bleiben. Das heißt, es ist sehr attraktiv. Und diesen Weg zu gehen, der ist nicht so inflationstreibend wie dauerhafte Lohnsteigerungen. Deswegen mit Blick auf die Inflation, und die ist tatsächlich das Grundübel, ist ein solcher Ansatz positiv. Das ist ein Element, was ich auch durchaus in dem Entlastungspaket für positiv halte.
Gut, dann habe ich hier an dieser Stelle Frau Celo, die sich aus Niedersachsen meldet. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Leider habe ich Ihre sehr spannende Sendung nicht ganz verfolgen können. Aber ich versuche sie jetzt mal kurz zu machen. Also in meiner Wahrnehmung, die ist natürlich subjektiv, und jetzt benutze ich das moderne Wort Narrativ, verkehrt sich in dem Narrativ zwischen Staat und Bürger etwas, weil alles, was sich nach Entlastungspakete, Rettungsanker zusammenfassen lässt in der Begrifflichkeit, in diesem Bild wird für mich der Bürger eigentlich zu einem Almosenempfänger. Und wenn man das ganz klar sieht, dann ist der Staat, das sind die Bürger, die erwirtschaften und die zahlen Steuern darauf. Und wir haben eine sehr hohe Inflation im Moment. Und auch, also der Bürger zahlt die Steuern und ist der Staat. Und gleichzeitig nimmt der Staat an jeder Kasse über die Inflation unglaublich viel mehr Geld ein, um es dann hinterher als quasi ein Almosen wieder an die Bürger zu verteilen. Und die einfachste Lösung verstehe ich eigentlich nicht, warum es keine Mehrwertsteuersenkung gibt und warum es keine Lohnsteuersenkung gibt, gerade auch im mittleren und ganz besonders im unteren Bereich. Da müsste man auch nicht mehr einzelne Gruppen gegeneinander aufzählen, sondern vom Studenten über den Hartz-IV-Empfänger bis zum Rentner. Es würde alle erleichtern. Dann müsste allerdings natürlich mit, dann würde weniger Almosen verteilt werden können. Aber die Frage ist, was für den Bürger letztlich nicht besser wäre.
Das ist eine interessante Frage. Ich gebe die auch gleich weiter zunächst mal an Stefan Detjen. Aber eine Frage habe ich noch. Christian Lindner hat das ja durchgesetzt mit seinen Schritten gegen die kalte Progression. Das reicht Ihnen aber noch nicht an Steuerentlastung.
Nein, ja, weil das finde ich sehr sinnvoll, weil das geht ja schon seit Jahren so. Dass, also es wird ja immer die Krankenschwester und der Polizist bemüht, weil das natürlich wichtige Säulen in unserer Gesellschaft sind. Und natürlich ist das überhaupt nicht erklärbar oder beziehungsweise mich macht es wütend, wenn ich sehe, dass dann eben zwar eine Lohnerhöhung kommt, die auch wieder die Inflationsspirale in Gang setzt und letztendlich bei den Menschen weniger bleibt. Also und Herr Lindner hat das nicht, also ich finde das richtig, was er gesagt hat. Ich verstehe nicht, warum auch die SPD da nicht näher drauf eingegangen ist, weil es würde ja viele ihrer Wähler auch entlasten. Aber über die Mehrwert, also ich würde es ja noch, ich würde neben der Lohnsteuersenkung eben eine Mehrwertsteuersenkung machen. Und das würde für den Staat sparen bedeuten auf der einen Seite, aber es würde viel mehr Geld ohne Almosen zu verteilen bei jedem, eigentlich bei jeder Gruppe in unserem Land lassen.
Frau Celo, dann würde ich gerne mal diesen Einbegriff Almosenempfänger herausgreifen. Ja, ist natürlich etwas, was wir häufiger hören in der Diskussion. Stefan Detjen verschiebt sich, die Frage geht an den Kollegen Stefan Detjen, verschiebt sich da gerade tatsächlich etwas in unserem Verständnis von Staat und von Regierung und von Bürgern? Werden die Menschen immer mehr zu Almosenempfängern?
Der Begriff des Almosenempfängers bringt da eine Spitze rein, die ich so nicht übernehmen würde, aber dass sich da langfristig etwas verschiebt, das ist, glaube ich, ganz klar. Und das sehen wir natürlich auch in diesem Paket. Die Konsequenz zu sagen, wir arbeiten bei der Entlastung konsequent mit Steuersenkungen, das ist von dieser Koalition nicht zu erwarten. Und Die Tendenz sehen wir natürlich, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel, in der Umbenennung der ehemaligen Sozialhilfe, das, was dann Hartz IV wurde, in ein Bürgergeld, wo natürlich dieser Anschein erweckt wird, das ist ein Staat, der allen seinen Bürgern da in irgendeiner Form Wohlgefallen tut, Grundeinkommen sichert. Das ist sozusagen in der Benennung von staatlichen Leistungen Ausdruck dieser Tendenz, die da aus meiner Sicht ganz richtig benannt worden ist.
Aber darf ich nochmal sagen, wir sollten nicht aus der Sendung rausgehen und zu sagen, wir haben eine Verschiebung zu Almosenempfängern. Wir haben durch den massiven Einschlag der Inflation, die wir ja auch erklärt haben, vor allem über Energiepreise, haben wir wirklich eine über Nacht entstandene soziale Not. Und da geht es um Hilfen, da geht es zum Beispiel um Menschen, die demnächst nicht mehr ihre Gasrechnung zahlen müssen, vor dem Problem stehen, dass abgeschaltet wird. Wir haben einfach durch diese Wucht der Krise, deshalb ist es der Begriff von Scholz mit Wucht ja richtig, haben wir eine derartige soziale Belastung, die ganz massiv in die Mittelschichten geht. Und da steht der Staat vor der Frage, lässt er, jetzt mal nicht Almosen, Gegenargument, lässt er sozusagen die energiepolitisch erzwungene Verelendung zu oder steuern wir dagegen? Und das ist der Sinn des Papiers mit ganz vielen Fehlern und Schwächen. Aber das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind in einer Notsituation, in der man sozusagen die soziale Absicherung nicht als Almosenbezieher bezeichnen sollte.
Ja, da würde ich auch ganz gern noch ergänzen. Also ich sehe das in dem Fall genau wie Herr Hickel. Ich glaube auch, dass man jetzt reagieren muss, nur gerade deshalb, weil das auch nicht das letzte Paket sein wird, weil es eben einfach nicht, es trägt allenfalls über ein paar Monate, aber nicht länger. Das heißt, wir werden dann weitere da sehen müssen. Aber deswegen musste man sich eigentlich konzentrieren auf die, die es nicht alleine stemmen können. Genau, das ist in diesem Paket immer noch, wird der Eindruck erweckt, man kann bis weit in die Mittelschicht, teilweise sogar darüber hinaus, weil zum Beispiel dieser Strompreisdeckel für den Grundbedarf soll ja für alle gelten, also wirklich für alle Haushalte, also auch für die Reichen, genauso wie eben ein subventioniertes Ticket weiter. Solche Dinge, die muss man sich dann mal schenken, weil das ist tatsächlich ein Almosen für Leute, die es nicht brauchen, während das andere ist dringend nötig. Und da würde ich auch den Ansatz sagen, dann lieber für bestimmte Gruppen einen größeren Betrag, damit sie darüber über die Zeit kommen, weil eben beim Gas und so weiter, das ist ja noch gar nicht in diesem Paket drin, das wird so teuer, dass man natürlich dann wieder nachbessern muss. Und umgekehrt bei einigen sagen, es wird hart, es geht eben in der Mittelschicht auch wirklich richtig ins Schmerzhafte. Aber es ist nicht von dem Staat auszugleichen, weil es von außen auf uns reinprasst.
Stefan Dethchen, werden wir in einem Jahr immer noch über Hilfspakete in dieser Krise sprechen?
Ja, ich glaube ja, um es kurz zu sagen.
Und um was wird es dann gehen?
Da wird es um weitere Entlastungen gehen, da wird es weiter um die Frage der Umverteilung von Lasten gehen. Und ich glaube, wir werden eine Menge Korrekturen an den Maßnahmen sehen, so sie dann kommen, was die Umlagen betrifft, was die Übergewinnabschöpfung angeht. Da werden wir, glaube ich, wenn es der Koalition gelingt, das so zu konstruieren, wie das jetzt angedacht ist, sehen, dass man da weiter regulierend, korrigierend eingreifen muss.
Die Ampel und ihre Entlastungspläne, reicht das? Das war heute unsere Sendung Kontrovers zum geplanten dritten Entlastungspaket. Die Einzelheiten kennen wir seit gestern. Ich danke vielmals Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag, Professor Rudolf Hickel und dem Kollegen Stefan Dethchen aus unserem Hauptstadtstudio. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank bis hierher und noch einen schönen Tag.